Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in dieser Zeit im Namen Jesus sprechen. Wir hören uns zum letzten Mal ein Wort darüber aus Römer 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich muss mit einem persönlichen Wort anfangen heute. Sehen Sie, vor jeder Predigt habe ich eine ganz große Angst. Also nicht Angst, dass ich stecken bleiben könnte, die habe ich als keiner Kandidat gehabt. Das Routinemäßige, das lernt man in 35 Amtsjahren. Aber ich habe Angst, dass man bei der Predigt des Wortes Gottes das gewaltige und herrliche Evangelium verbessern könnte. Denn in der Bibel steht, Gottes Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Wir Ausleger, wir Prediger sind imstande und machen aus dem Hammer, der Felsen zerschmeißt, und dann sagen wir Klavierhämmerchen, das auch fröhlich klimpert, nicht? In der Bibel steht, Gottes Wort ist, für die Humanisten, Dynamis-TU, wir könnten sagen, Dynamit Gottes. Wir Ausleger sind imstande, wir Prediger, und machen aus dem Dynamit Gottes ein niedliches, kleines Feuerwerk. Es gibt so eine nette Geschichte von einem Pfarrer, der armselig predigte, aber jedes Mal, wenn er nach Hause kam, empfing ihn seine Frau, Männer, wie hast du es schön gepredigt. Sehen Sie, das ist ein Feuerwerk geworden aus Dynamit Gottes. Der Bibel steht, Gottes Wort ist köstlicher als Gold und feines Gold. Wir Ausleger und Prediger sind imstande und schlagen aus diesem feinen Gold Schäbige-Kupfermünzen. Abgegriffene Schäbige-Kupfermünzen. Sehen Sie, davor habe ich Angst. Und nach wie vor zum heutigen Text. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, soll selig werden. Das ist meines Wissens das einzige Bibelwort, das dreimal in der Bibel vorkommt. Es muss also schrecklich wichtig sein. Im Gegensatz zu uns macht die Bibel keine unnötigen Worte. Es ist also ein zentrales Schlüsselwort. Dieser Gottesdienst heute Morgen ist schrecklich wichtig. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, soll selig werden. Ist mir völlig klar. Ein zerschlagenes Herz, das hungert nach Leben und nach Frieden mit Gott. Ein solches Herz versteht dieses Wort ohne Auslegung. Solch ein Herz wird dieses Wort an sich reißen und sich sofort anschicken, den Namen Jesus anzurufen, um selig zu werden. Aber es sind nicht nur zerschlagene Gewissen und hungrige Herzen hier. In so einer großen Versammlung, da sind mancherlei Geister. Und so muss ich mich anschicken, dieses gewaltig große Wort auszuführen. Da sage ich nochmal, da habe ich Angst, dass man aus dem Dynamit nicht ein Feuerwerk machen. Ich möchte darum als Überschrift heute über diesen ganz wichtigen, zentralen Schlüsselwort der Bibel als Überschrift einfach ein Gebet setzen. Herr, lass uns doch dieses wichtige Wort verstehen. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, soll selig werden. Herr, lass uns doch dies wichtige Wort verstehen. Verstehen heißt im Sinn der Bibel nicht bloß mit dem Kopf, sondern so, dass mein Innerstes davon überführt wird. Ich habe drei Teile. Ich überschreibe den ersten Teil: Wie seltsam ein Name soll angerufen werden. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Sehen Sie, dieses Wort, das dreimal in der Bibel vorkommt, kommt im Neuen Testament an zwei ganz entscheidenden Stellen vor. Das erste Mal in der Apostelgeschichte, in der Pfingstgeschichte. Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, wo Petrus an jenem ersten Pfingsttag, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, zu den Tausenden redet. Und da sagt er: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll selig werden. Und dann fährt er fort: Dieser Jesus. Und dann steht dieses Wort im Neuen Testament im Römerbrief. Ich hoffe, als evangelische Christen wissen Sie, was der Römerbrief bedeutet. Ohne ihn gäbe es keine evangelische Kirche. Im Römerbrief fand Luther in jener entscheidenden Stunde den Weg zur Wahrheit, zum Kreuz Jesu Christi und zum Heil. Und da im Römerbrief, im 10. Kapitel, steht es wieder: Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, soll selig werden. Wir haben das Wort also aus dem Mund des Paulus im Römerbrief und aus dem Mund des Petrus am Pfingsttage. Und nun ist interessant, dass beide, Petrus und Paulus, dieses Wort beziehen auf den Namen Jesus. Es ist beide mal ganz deutlich im Zusammenhang, dass sie sagen wollen: Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, soll selig werden. Das ist sehr interessant, denn beide erklären, dass sie das Wort nicht selber bekommen haben, sondern dass sie es zitieren aus dem Alten Testament. Es steht zum ersten Mal im Alten Testament im Propheten Joel. Und sowohl Petrus wie Paulus sagen: Wir zitieren jetzt einen alttestamentlichen Propheten. Und das ist so interessant, weil sie damit aussprechen: Es ist im Alten Testament die Rede von Jesus. Wenn im Alten Testament steht, wer den Namen, im Joel, wer den Namen des Herrn anrufen wird, dann ist von Jesus die Rede. Denn wer sollte besser befähigt sein, uns die Bibel auszulegen als Petrus und Paulus? Sehen Sie, es ist noch nicht so lange her, da wurden wir gelehrt, im Alten Testament ist die Rede von einem jüdisch-syrischen Wüstengott. Erinnern Sie? Einem jüdischen Rachegott. Neuen Testament, Gott der Liebe, Alt Testament, da ist so ein jüdischer Rachegott. Es gibt kein Unsinn, das deutsche Volk nicht schon gefressen hat. Im Alten Testament ist von dem geoffenbarten Gott die Rede, derin Jesus zu uns gekommen ist. Wenn der Name des Herrn genannt wird, ist der Name Jesus gemeint. Nicht irgendeiner, der Name Jesus. So, nun wollen wir das Wort also uns ein wenig näher ansehen. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, das ist doch wunderlich. Das ist doch wunderlich. Nicht, also jeden Sonntag kommen ein paar Abteilungsleiter und sagen: Pastor, ich brauche Geld. Und da sagt der Leiter doch nicht zu seinen Jungen: Ich werde jetzt den Namen des Pastor Busch anrufen. Sondern geht zu ihm. Nicht? Verstehen Sie, mein Verstand sagt, das muss doch heißen: Wer den Herrn anrufen wird, soll selig werden. Sehen Sie, das muss doch heißen: Wer den Herrn anrufen wird. Das ist für eine komische Formulierung: Wer den Namen des Herrn anrufen wird. Muss da heißen, wir meinen doch den Herrn, wenn wir anrufen. Kann man den einen Namen anrufen?
Ich kann einen Mann bei seinem Namen rufen, aber ich rufe doch nicht einen Namen an. Liebe Freunde, für uns Deutsche ist dieser Satz besonders anstößig. Ich muss das heute, wo ich zum letzten Mal über den Namen des Herrn predige, noch einmal ausdrücklich sagen. Unser ganzes gebildetes Bürgertum lebt, ob es weiß oder nicht, von Goethe. Und Goethe hat im Faust ein Glaubensbekenntnis abgelegt. Und da sagt er, wer darf ihn nennen? Also wenn ich genau zitiere. Nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsblut. Und dies ist das Bekenntnis von ganz Bredeney und Essen Süd und so weiter, nicht? Und in verschlichterer Form auch von Essen noch. Nenn's Vorsehung, Schicksal, Allmacht, Allah, Buddha, das ist doch egal. Hauptsache, ich bin religiös. Und da kommt die Bibel und sagt, nein, nein, der Name des Herrn. Und sagt sogar das Provozierende, du sollst den Namen des Herrn anrufen. Ich sage noch einmal, meine Vernunft sagt den Herrn anrufen, nein, den Namen des Herrn. Und zwar den Namen Jesus. Verstehen Sie? Hier sind wir offenbar eine Sache, mit der unsere Vernunft sich auseinandersetzen muss. Ich versuche es zu erklären. Ihnen passt auf. Es hängt eure Seligkeit an. Ich will Ihnen einem ganz dummen Beispiel klar machen. Sehen Sie, da ist ein Leiter, ein Jugendverein, der kann Sonntag vielleicht nicht kommen, weil seine Oma krank geworden ist. Und da sagt er mir Bescheid. Und da geht er ans nächste Telefonhäuschen und nimmt den Hörer ab und ruft jetzt nicht in die Muschel, ich will Pastor Busch sprechen. Da erreicht er mich nie. Sondern er wählt eine ganz bestimmte Nummer. 222922. Nicht? So. Er ruft die Nummer an. Er will mich anrufen, aber er ruft die Nummer an. Und dann kriegt er mich. Er muss diese Nummer anrufen. Er kann nicht sagen, es ist wurscht, welche Nummer der wählt. Mir geht es ja nicht um eine Nummer, mir geht es um den Pastor, der will ich sprechen. Und da wählt er 7228, dann kriegt er mich nicht. Er muss haargenau diese Nummer anrufen. Er will nicht die Nummer. Er will mich, aber er muss die Nummer anrufen. Alles kriegt er mich nicht. Verstehen Sie? Und ich möchte sagen, die Nummer, die man anrufen muss, um selig zu werden, heißt Jesus. Sie können alle möglichen Namen Gottes anrufen, er reagiert nicht. Die Hölle ist voll mit Gottes Namen. Glauben Sie mir, Herrgott und Allah und Buddha und so weiter. Der Name Jesus ist die Nummer, unter der Sie ihn erreichen. Also, eine sehr wichtige und verzweifelte Herz. Auch hier sitzt bestimmt ein verlorenes Schaf. Sehr einsam, sehr verzweifelt. Ein verirrter Mensch. Ein Sünder gebunden. Du darfst die Nummer Jesus, also Nummer 44, sehen Sie, den Namen Jesus wählen und im Augenblick hast du Verbindung mit dem Erlöser der Welt, mit dem, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Wie man eine bestimmte Nummer wählen muss, wenn ich jemand anrufen will. Ich will nicht die Nummer, ich will ihn. So muss ich Jesus anrufen, dann habe ich ihn selbst. Mit den Namen anrufen. Sehen Sie, lassen Sie mich noch mal eine Frage eben aufwerfen, die ich neulich schon mal besprach. Ich werde so oft gefragt, sollen wir zum Vater, zu Gott dem Vater beten? Oder zum Herrn Jesus? Ihr Weigelhaus betet immer Herr Jesus. Sollten wir nicht zum Vater beten? Und darauf antworte ich Ihnen, das können Sie halten, wie Sie wollen. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Aber auch wenn Sie den Vater anrufen, müssen Sie die Nummer Jesus wählen. Das heißt in der Bibel ganz deutlich, da sagt Jesus, Was ihr dem Vater bieten werdet in meinem Namen, das will er tun. Ich muss auch, wenn ich den Vater anrufe, die Nummer Jesus wählen. Im Namen Jesu beten. Meine Freunde, der Name Jesus ist von einer eminenten Bedeutung. Das Christentum ist nicht ein allgemeines Religionsgemisch, sondern Gott hat uns einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und es ist in keinem anderen Namen heil als dem Namen Jesus. Und wer diesen Namen anruft, der, warum hängt alles an diesem Namen Jesus? Sehen Sie, weil Jesus der Einzige ist, der die Sache unserer Seele geführt hat. Weil Jesus der Einzige ist, der mit dem schrecklichen und heiligen Gott versöhnt. Lassen Sie uns miteinander hinausgehen unter Jesu Kreuz. Lassen Sie uns still werden vor dem Anblick des Mannes mit dummen Kopf. Ein Haut voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, wo Haut zum Spott gewunden in der Dornen. Da wird der Versöhner für verlorene Menschen. Da zertritt er der Schlange das Haupt. Ach, ich kenne das ganz alles, da kauft er uns los. Hier, weil Jesus für uns starb und darum Heiland wurde. Heiland der Sünder. Darum ist sein Name der einzige Name, mit dem wir die himmlische Welt aufschließen können. Wir sollen Sünder beten können. Wie sollen verlorene, verdammte Sünder beten können, wenn sie es nicht tun im Namen Jesu Christi, im Namen dessen, der Sünder retten kann und retten will. Dieses Erste. Seltsam, ein Name soll angerufen werden. Ja, ein Name. Und nun Zweites. Zweitens. Dann möchte ich überschreiben, wie soll ich dazu kommen, dass ihr Namen Jesu anrufen lernt? Sehen Sie, ich habe neulich von einem Evangelisten gehört, dass er mit einer Frau zu tun hatte, die kam erst an und ich bin gut und ich brauche kein Heiland und so weiter. Und dann im Gespräch kam es raus, die schrecklichsten Sünden. Und da sagt er, rufen Sie Jesus an. Noch einmal verschließt dieser Frau und sagt nein. Der Mund dieser Frau und sie sagt nein. Da sagt er, jetzt sagen Sie bloß den Namen Jesus. Und dann schüttelt die Frau. Diesen Namen kann ich nicht sagen. Und er sagt in dem Augenblick in mir auf, was Besessenheit ist. Der Frau ist nicht gereift fürs Irrenhaus. Ganz nette Frau, mitten im gesellschaftlichen Leben, wird plötzlich deutlich, dass der Teufel sie in der Gewalt hat. Den Namen Jesus kann ich nicht sagen. Der Teufel kann einem Menschen den Mund zuhalten, dass er diesen Namen nicht sagt. Denn im Moment, wo ich ihn rufe, ist der erste Schritt ins Leben getan. Und da kommt schon die Frage, wie komme ich dazu, den Namen Jesus anzurufen? Aber auch bei denen es gar nicht so hart zugeht, müssen so fragen, wie komme ich dazu? Sehen Sie, ich mache jede Woche so eine Reihe Hausbesuche, und dann erschüttert es mich, ich habe in 35 Jahren meines Amtes tausende von Hausbesuchen gemacht, es erschüttert mich jedes Mal, wie sehr die Menschen im Abendland sich abgewöhnt haben, selbstständig zu denken. Sie meinen, sie denken noch, aber sie wiederholen nur, was ihnen vorserviert wird. Sehen Sie, als ich vor 30 Jahren Besuch machte, da bekam ich immer nur so kommunistische Phrasen vorgesetzt. Die Wissenschaft bewiesen, es gibt keinen Gott und so, nicht? Und dann kam das glorreiche Jahr 33 und da kriegte ich einmal in Bremen, nein, im Norden, dauernd nationalistische Phrasen vorgesetzt. Aber Deutschland, der Pfarrer, ich bin Führer und so, tetreté. Und seit 45, da sollte man ja eine Meinung, gibt es keine Patentphrasen mehr. Ich will Ihnen sagen, wie es dazu geht. Etwa so. Herr Pfarrer, nett, dass Sie uns besuchen. Wissen Sie, wir sind ja nicht gerade Kirchenläufer. Nein, wir gehen selten in die Kirche. Aber deshalb glauben wir doch an Herrgott. Wissen Sie, wir halten es mit dem schönen Bibelspruch, tu Recht und scheue niemand. In Klammern, das steht nicht in der Bibel, aber warum nicht? Wir halten uns schön, Choral, Deutschland, Deutschland, über alles nicht. Etwa in der Preislage. Land auf, Land ab. Wir sind zwar keine Kirchenläufer, aber wir glauben auch an Herrgott. Aber wir hatten es mit dem Bibelspruch zu reden, schon niemand. Ich möchte Ihnen sagen, denen, die hier sitzen und so reden, sie sind von einem Verständnis Evangeliums so weit weg wie der Mond vom Sirius. Vielleicht noch weiter. Ich weiß nicht genau, wie groß die Entfernung ist, aber endlos. Ich verteile jetzt nur Sonntag Hustenpillen. Und ich bin überzeugt, dass in einer großen Versammlung eine Menge Leute sind, die in dieser kühlen Weltenentfernung vom Evangelium leben, die jetzt unruhig werden und sagen, ja, wer den Namen Jesus anruft, soll selig werden. Das ist allerdings was anderes, als ich glaube an Herrgott und tue Recht für niemand. Aber wie komme ich dazu, dass ich das fasse? Sehen Sie, auf diese Frage gibt uns der Apostel Paulus im Zusammenhang unseres Textes Antwort. Und das möchte ich Ihnen eben vorlesen. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. Wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Haben Sie es mitgekriegt? Weil es immer ein bisschen langsam geht, erlauben Sie mir, diese logische Kette noch mal kurz zu entfalten. Paulus sagt, du kannst den Namen Jesus nicht anrufen, wenn in deinem Herzen nicht das helle Licht eines ganz großen Vertrauens zu Jesus aufgeht. Wissen Sie, der Schächer am Kreuz, auf einmal wird hell, der Mann dort neben mir am Kreuz, der reißt mich vom Rand der Hölle und aus dem Tod. Herr, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was der Mann das Vertrauen hier. Das heißt Glauben. Oh, wie wünscht ich uns solch helles, lichtes, ganz großen Vertrauens zu diesem Herrn Jesus. Es ist wundervoll. Es ist wundervoll, wenn auf einmal dieses Vertrauen da ist. Ich bin nicht mehr allein, da werde ich mir so hingeworfen. Da ist ein Heiland. Und ich darf ihm mein ganzes Leben anvertrauen. Aber wie sollen sie glauben, heißt es, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Sehen Sie, wenn mir Leute sagen, ich gehe zwar nicht in die Kirche, aber da sage ich, sie werden nie selig werden, sie werden nie Glauben an Jesus kriegen, nie. Ja, man kann doch auch so ein Christ, der noch nicht in die Kirche und nicht in die Bibelstunde geht. Nein, können sie nicht. Wie sollen sie glauben, von dem sie nicht hören? Lieben Freunde, Glaube entsteht aus der Predigt, steht hier. Darum gibt es Gottesdienst und Bibelstunden. Das ist nie ein kleines religiöses Hobby von ein paar Verrückten, sondern das gehört zum Leben. Sie kommen nie zum Glauben und bleiben nicht im Glauben, wenn sie nicht in der Predigt des Evangeliums sind. Ja, sagen die Leute, da können sie recht haben, aber wissen sie, unser Pfarrer, und dann geht's los, aber unser Pfarrer, mir erzählen sie von den anderen und den anderen erzählen sie von mir, unser Pfarrer. Dieser Einwand ist völlig berechtigt. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und es ist eine große Frage an alle Prediger des Evangeliums. Gehörst du diesem Mann von Golgatha und hat er dir einen Auftrag gegeben? Wie sollen sie predigen, wo sie nicht gesandt sind? Die Gemeinde hat ein Recht, ihre Prediger zu fahren. Hast du einen Auftrag vom Herrn? Nun verschon uns mit deiner Rede. Gott schenke, darum darf man beten, Gott schenke den all den Irrenden und Suchenden, Gebundenen und Verzweifelten Seelen in unserem Volk Prediger, die den guten Hirten verkündigen, die so reden, dass ein Kreuz vor uns gestellt wird. Es gibt einen Liedervers, den ich so gern habe. O bessere Zions wüste Stege, und was dein Wort im Laufe hindern kann, das räum, ach räum aus jedem Wege, vertilg, o Herr, den falschen Glaubenswahn, und mach uns bald von jedem Mietling frei, dass Kirche und Schule ein Garten Gottes sei. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Lassen wir noch kurz ein drittes sagen. Wer den Namen des Herrn Jesu anrufen wird, soll selig werden. Merkwürdig, wir rufen den Namen an. Wie komme ich dazu, hörten wir. Was heißt denn, darüber möchte ich jetzt bitte sprechen, was heißt denn selig werden? Wer den Namen des Herrn Jesu anrufen wird, soll selig werden. Na, also moderner Mensch, der die Zeitung liest und Radio hört und Fernsehen anguckt und Illustrierte, der kann schon ein Wort selig werden einfach schlechterdings nicht mehr vorstellen. Er denkt vielleicht dumm irgendwie an die, was am Tode kommt. Was heißt selig werden? Im griechischen Text steht hier wörtlich errettet werden. Und Luther übersetzt auch im Alten Testament das Joel-Wort. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, soll errettet werden. Errettet. Errettet. Brauchen Sie Errettung? Es geht Ihnen doch gut, ne? Sehen Sie, ich habe diese Woche einen Vortrag in Hannover gehabt. Ich habe mit Freuden gesehen, wie da auch an einer Stelle eine Geistererweckung aufbricht. Herrliche, riesige Versammlung. Und am nächsten Morgen fahre ich mit dem Zug von Hannover zurück. Und da fuhr in meinem Abteil eine sehr junge und sehr berühmte Filmschauspielerin, Romy Schneider, mit riesigem Gefolge. Es war ein wildes Getue da. Mein Weg führt mich permanent, da ich nicht ins Kino gehe, mit den Filmschauspielerinnen zusammen. Ich saß in meiner Ecke und bereite meine Predigt heute Morgen vor. Wer den Namen des Herrn Jesu anrufen wird, soll sehen. Und da dachte ich, was wird jetzt eigentlich mal was geschehen, wenn ich jetzt mal diesem ganzen Club da, den Betty Blatzheim und was da so rumwimmelt, nicht wahr? Wenn ich denen mal sage, vergessen Sie nicht Ihre Errettung. Was würde passieren? Also mir wäre völlig klar, wissen Sie, wie wir da zusammensaßen, die würden die Notbremse ziehen und verlangen, dass der Irre aus dem Zug gebracht wird. War der nicht? Nicht. Das ist die Situation. Sagt ihm das, was errettet werden? Fragen Sie sich doch bitte. Denn darum haben unsere Väter in der Weckungszeit gesagt, ein Mensch kapiert vom Evangelium überhaupt nichts, wenn er nicht zuvor, jetzt kommt das Wort, seinen verlorenen Zustand erkannt hat. Das Wort kommt in der Erweckungszeit immer vor, verlorenen Zustand erkennen. Und vielleicht ist darum unsere ganze Christenheit so ein matter Laden, weil wir nicht mehr den Mut haben, den Menschen zu sagen, du solltest deinen verlorenen Zustand erkennen. Dass Gott absolut nicht dein Freund ist, sondern Feind. Gott, dein Feind ist dein schrecklicher Feind, weil alle deine Sünden dich bei ihm verklagen. Und wenn du sagst, Sünde, was ist Sünde, dann sage ich, da hast du es. Du hast keine Ahnung von deinem verlorenen Zustand. Du weißt nicht deine Lieblosigkeit und deine Unreinigkeit und deine Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit. Deine Selbstsucht, deine Gottlosigkeit, seinen verlorenen Zustand erkennt. O Herr, zeige mir mein Herz. Dein Gewissen verklagt dich, dass du endlich diesem verklagenden Gewissen Recht gibst, dass du siehst, mein Verstand ist verdunkelt. Ich kenne ja nicht meinen lebendigen Gott und nicht mal mein eigenes Herz und nicht den Weg zur Seligkeit. Ich erkenne, ich stehe am Rand des ewigen Verderbens. Ich gehe mit Sicherheit dem Gericht Gottes entgegen. Dass du erkennst, ich diene ja dem Teufel. So brutal sagt die Bibel. Ich diene dem Teufel. Siehst du, geh in die Stille und überleg dir, ich diene dem Teufel. Ich bin überzeugt, dass wir alle, die wir hier sitzen, das sind die nicht viele, die bekehrt sind wirklich und wiedergeboren, aber dass alle im Grunde den verlorenen Zustand ihres Herzens ganz genau kennen. Wir wollen nur nicht Wort haben, wir wollen sich zugeben, wir sind so feine Leute, kommen sie nicht drum rum, willst du warten bis zum jüngsten Tage? Wenn du den verlorenen Zustand deines Herzens erkennst, dann lernst du den Namen Jesus anrufen. Ah, da treibst dich die Not und das Kreuz, Jesus. Da rufst du diese Nummer an. Jesus, lass mich doch nicht verloren gehen. Mein Herz ist voll Unruhe, voll Verzweiflung. Und ich habe Angst vor dem, was in der Zukunft kommt. Herr Jesus, rette mich. Und dann erfährst du, wer den Namen Jesu anruft, soll errettet werden. Paulus, der es getan hat, jubelt. Er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt das Reich des lieben Sohnes. Nun diene ich nicht mehr dem Teufel, ich habe es nicht nötig. Und er hat mich errettet von all dem Schrecklichen, von Furcht und von Tod und von der Angst und von Menschenknechtschaft. Und von der Hölle, von all dem hat er mich errettet. Kind ist der lebendigen Gott. Ach, liebe Freunde, nehmt es mit. Es gibt die Stunde, wo sie es alle brauchen. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, soll errettet werden. Wir wollen beten. So, Herr, vergib, wenn wir deine rettende Botschaft nicht so klar und deutlich sagen. Aber dein Geist kann sie in den Herzen verklären, dass heute aus dieser Versammlung Menschen lernen, deinen Namen anrufen. Aus Not und Liebe. Du wolltest es schenken, Herr. Amen.